Es gibt Texte in der Heiligen Schrift, die sind für das Bedenken und Besprechen etwas ergiebiger als andere Texte. Und ein solcher Text scheint mir, ist wenigstens ist für mich, der 2. Korintherbrief, Kapitel 7. Aber ich will ihn dennoch mit uns lesen zum Abschluss und einige Bemerkungen hier und da machen. Ich denke, Ihnen geht es auch so wie mit mir, dass man hier und da länger stehen bleibt bei einem Text als bei anderen Versen. Und das ist ganz normal. Der Heilige Geist führt uns und teilt auch sein Wort ein, wie wir es persönlich benötigen. Auch beim Weitergeben ist es nicht gleichmäßig. Wenn Sie also in einer Predigt dann vielleicht nicht so viel mitnehmen, wie Sie gern möchten, nehmen Sie das mit, was Sie bekamen. Ja? Das nächste Mal bekommen Sie vielleicht mehr. Es ist ja auch bei den Mahlzeiten so. Ja? Das eine Mal hat man vielleicht nur ein Sandwich und das nächste Mal gibt es ein Festessen. Ja? Also ich sage das, weil es Christen gibt. Ich weiß nicht, ob jemand hier so denkt, aber ich muss mich darauf gefasst machen. Denn man trifft Christen, die sich, wenigstens in unserer Gemeinde, kann es sein, dass man gern mal so einen richtigen Redner hört. Ja? Nun, die richtigen Redner haben es auch nicht so in den Ärmeln. Die müssen auch arbeiten und bei uns kommt es manchmal so vor, dass, oder oft so vor, dass wir sehr wenig zu bieten haben. Es muss alles erbeten werden. Das eine Mal bekommt der eine mehr und der andere bekommt von derselben Predigt mehr. Ja? Das ist einfach so. Wollen wir also dankbar sein, wenn wir noch Gottes Wort wenigstens gelesen hören und wenn Bemerkungen gemacht werden, gut, schön. Und wenn jemand etwas tiefer graben kann, wunderbar. Wir lesen 2. Korinther 7. Ja. Da wir also diese Verheißungen haben, Geliebte, und diese Verheißungen veranlasst, den aufmerksamen Leser ja zurückzuschauen in Kapitel 6 hinein, um dazu sich zu fragen, was für Verheißungen sind das? Das sind die letzten Verse 17 und 18 in jenem Kapitel aus dem Alten Testament. Und die sollen motivieren zur Heiligung, zur Reinigung. Sollten wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Heute Morgen sprach ich etwas über Sensibilität, aber in Verbindung mit in der Begegnung mit anderen, dass wir feinfühlig werden und Mitgefühl haben für den anderen, sodass wir uns darauf einstellen können. An dieser Stelle gilt es, feinfühlig oder sensibel zu sein in Bezug auf Reinheit. Es gibt ja Menschen, bei denen macht es weniger aus, ob sie mal einen Fleck auf die Kleidung bekommen oder nicht. Solche, die draußen arbeiten, im Stall und so weiter, in der Werkstatt, die haben sich gewöhnt an den Schmutz, der unwillkürlich mit diesem Beruf zusammenhängt. Ich kenne das auch. Auf der anderen Seite gibt es Situationen, wo man sauber bleiben muss und sauber sein sollte. Als Christ sollten wir einen Sinn für Sauberkeit haben. Und dieser Sinn muss entwickelt werden. Manche Christen tun sich das schwer. Sie scheinen Schwielen bekommen zu haben, so wie man Schwielen bekommt, wenn man auf der Landwirtschaft arbeitet oder als Mechaniker. Sie haben Schwielen bekommen an einigen Stellen und merken es nicht mehr, wenn sie gesündigt haben, in Wort oder in Gedanken oder in einer Handlung. Es gilt in der Begegnung mit dem Wort Gottes, und wir wurden schon darauf hingewiesen heute in der Einleitung, es gilt, sensibel zu werden, und das geschieht in der Begegnung mit dem Wort Gottes. Dort kann dann auch Heil erfahren werden an dieser Stelle. Reinigen von aller Befleckung. Wir dürfen hier nicht duldsam werden. Hier gilt es, intolerant, unbarmherzig zu werden, uns selbst gegenüber. Keinen Flecken dürfen wir dulden. Jesus ist dabei, uns alle Runzeln auszubügeln. alle Flecken zu beseitigen. Wir wollen mitmachen. Das ist unser Anteil. Wenn Paulus sagt, reinigt euch, wir sollen uns reinigen, dann ist unser Anteil daran, dass wir mitmachen und Ja sagen. Und wenn er uns aufmerksam macht auf etwas, aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Fleisch ist lebendiger Leib, der in Bewegung ist. Wir leben im Leibe, aber dieser Leib lebt noch, während der Geist in ihm ist. Und so ist unser Leib unser Fleisch. Fleisch ist nicht immer sündig. In diesem Fall ist es einfach unser Gefäß, unser lebendiges Gefäß. Und das will manchmal zu lebendig werden, nicht wahr? Will mit uns durchgehen, die Triebe und so weiter, die Dynamik, die Energie. Und dann können wir uns stoßen oder uns beflecken. Und da wollen wir vorsichtig sein. Wir können uns tatsächlich am Leibe beflecken dadurch, dass wir Dinge tun, die unseren Leib tatsächlich als Sünder darstellen. Wir tun etwas mit dem Körper, das sündig war. Das nächste Mal ist der Körper selbst nicht so daran beteiligt, höchstens vielleicht einige Hirnzellen, weil es unser Geist ist, der sündigt, der befleckt wird in der Fantasie, Aufrufen von Bildern und Worten und so weiter oder Tönen, die man gehört hat, was man gesehen und gehört hat, das wird aufgerufen wie auf dem Computerschirm und dann wieder betrachtet. Hüten wir uns, bewahren wir uns, lassen wir uns reinigen und bewahren von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes und dabei Heiligkeit oder dadurch Heiligkeit vervollkommnen. Wir sind Wachsende, wir sind unterwegs einem Ziel zu. Und dieses Ziel ist Christusähnlichkeit. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Das war Gottes Ziel, als wir geschaffen wurden. Das ist Gottes Ziel in der Erlösung. Wir werden neu hergestellt in das Bildnis Gottes. Und wir wollen diesem Ziel entgegeneilen. Vollkommenheit ist eine deutsche Übersetzung des griechischen Wortes, das auch mit zum Ziel kommen übersetzt werden kann oder ähnlich. Wir wollen Heiligkeit zum Ziel führen, Christus ähnlicher werden. Und dieses alles in der Furcht Gottes. Das heißt, Gott ist es, der höchste Orientierungspunkt ist. Wir müssen ja im Leben Rücksicht nehmen. Wir können nicht einfach wie ein Elefant durch den Porzellanladen gehen. Wir müssen Rücksicht nehmen. Und diese Rücksicht nennt die Bibel Furcht. Ja. Gehen wir in einen Porzellanladen oder ein Glasgeschäft. Wir haben einen Bruder in unserer Gemeinde, der hat ein Glasgeschäft. Da muss man sehr vorsichtig sein, wie man sich da bewegt. Ja. Da ist man nicht in einem Kuhstall, ja. Sondern da muss man sehr vorsichtig sein, wie man sich bewegt, damit man nicht irgendwo anstößt, etwas kippt um und schon sind 40 Mark vorbei. Ja. Nein, Furcht. Ich nehme Rücksicht. Es ist nicht Angst. Es kann Angst sein, ja, aber die Bibel nennt das eher Furcht. Ja. Respekt, das muss ich aufpassen. Ja. Denn damit hängt zusammen meine Beziehung zum Ladeninhaber, meine Geldtasche und so einiges. Ja. Man nimmt also Rücksicht. Man ist ein junger Mann und man denkt ans Heiraten. Und mit einmal zieht man sich anders an, ja, Rücksicht, ja, man hat plötzlich andere Werte, andere Vorstellungen, ja, und dann lernt man mit dem anderen Geschlecht umzugehen, wenn man das noch nicht gelernt hatte und so weiter, und dann ist man verheiratet und dann lernt man noch mehr Rücksicht zu nehmen, mit einmal kommen die Tränen, ja, was ist denn jetzt los, ja. Und dann lernt man, dass Gefühle anders sind, das nächste Mal lernt die Frau Rücksicht zu nehmen auf den Mann. Es gibt eine Frau in Amerika, die hatte sehr viele Probleme früher. Und der Herr hat sie durch diese Probleme hindurchgeholfen. Und jetzt ist sie nicht mehr ans Haus gebunden und schüchtern wie in einem Gefängnis, sondern sie ist sehr freimütig geworden und eigentlich eine starke Humoristin. Und sie kann also sehr humorvoll die Gedanken Gottes weitergeben, ist eine große Hilfe für Frauen geworden. Und dann erzählt sie von Männern. Das ist wohltuend, mal Frauen zu hören, wenn sie von Männern sprechen. Ja. Bekommt man sich selbst etwas durch eine neue Brille zu sehen. Ja, sagt sie, die Männer, die können doch nichts verkraften an Emotionen. Ja. Da haben die bald zu viel. Und das stimmt. Ja. Dann merkt man, wir Männer gehen dann manchmal aus dem Wege. Ja, das ist mir zu viel. Beide sind schwach. Ja. Gott hat Mann und Frau jeweils schwach geschaffen. Der Mann ist schwach, deshalb braucht er die Eva. Ja? Aber die Eva war auch schwach, deshalb braucht sie den Adam. Beide sind irgendwo stark und irgendwo schwach. Und da gilt es, Rücksicht zu nehmen. Es gibt überhaupt allerlei Beziehungen, wo wir Rücksicht nehmen müssen. Wer arbeitet für einen anderen, der muss Rücksicht nehmen auf dessen Vorstellung. Ja? Das passt einem nicht immer. Ich habe das auch lernen müssen. Immer wieder hat Gott mir Menschen an die Seite gestellt, denen ich verantwortlich war, in einigem Sinne, mehr oder weniger. Und dann musste ich mich auf diese Leute einstellen. Es gilt also, Rücksicht zu nehmen. Und jetzt kommt der Höchste, Gott. Wo immer wir Rücksicht nehmen müssen, aber da müssen wir jetzt wählen. Und dann kann es sein, dass ich die Arbeitsstelle verliere, weil ich Rücksicht genommen habe auf die Vorstellungen Gottes, nicht wahr? Das habe ich auch getan. Dann sage ich Ade. Und vielleicht nicht einmal das, ja, nicht einmal auf Wiedersehen. Ja. Also das ist jetzt vorbei. Die Arbeit kann ich nicht tun, wenn Sie die mir da geben. Ja. Also Gottes Furcht heißt, Gott ist der Höchste, dem wir Rechenschaft geben und auf den wir uns einstellen, unserem Leben. Und in dieser Furcht Gottes, wissend, dass wir uns einmal ihm zu verantworten haben, wollen wir uns reinigen. Er ist ein heiliger Gott und er liebt uns und hat seinen Sohn für uns gegeben, im Blick auf Golgatha und so weiter. In diesem Respekt, in dieser Haltung, in dieser Ausrichtung wollen wir den Aufruf zur Heiligung hören. Mit Vers 2 kommt ein ganz kurzer, in den Versen 2 und 3 kommt ein ganz kurzer nächster Kleinabschnitt. Diesen möchte ich so überschreiben, bemühen um Vertrauen. In Vers 4 zeigt dann Paulus wiederum sein Vertrauen den Korinthern gegenüber. Aber zwischendurch, und das ist überhaupt typisch für diesen ganzen größeren Abschnitt, er bemüht sich um das Vertrauen und die Treue der Korinther, aber der größere Teil wird dazu verwendet, sein Vertrauen ihnen gegenüber, er ist also eher positiv, sein Vertrauen ihnen gegenüber zu dokumentieren. Aber lesen wir die zwei Verse 2 und 3 dazwischen. Nehmt uns auf. Wir haben niemandem Unrecht getan. Wir haben niemanden verführt und so verdorben. Verführt und so verdorben ist ein Wort. Also diese vier Wörter im Deutschen übersetzen das eine Wort. Wir haben niemanden übervorteilt. Wir sind nicht mit euch so vorgegangen, dass wir unsere Tasche mehr füllten, euch von uns zugunsten. Ja? Nicht so. Wir haben euch nicht geschädigt. Nicht um zu verurteilen, sage ich es, denn ich habe zuvor gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid. Ihr seid in unseren Herzen, Gedankenstrich, zum Mitsterben und zum Mitleben, ergänzt er. Das ist eine Rechtfertigung zum Teil. Manchmal müssen wir uns rechtfertigen, manchmal ist es vollkommen unnötig. Es gibt Menschen, die haben überhaupt grundsätzlich die Tendenz, sich zu rechtfertigen, weil sie dauernd Angst haben, jemand würde sie angreifen. Das kann mit der Erziehung so entstehen, dass man immer Angst hat, jemand wäre gegen einen. Man sollte für solche Leute beten und ihnen helfen. Wir brauchen uns manchmal gar nicht zu verteidigen. Das können wir auch Gott überlassen. Aber manchmal ist es notwendig. Selten vielleicht, aber Paulus sieht es für notwendig, hier es zu tun. Jetzt überlegen wir einmal. Wenn jemand sich rechtfertigt, was geschieht dann? Was ist das? Was ist hier Rechtfertigung? Die Rechtfertigung ist eine Art Formulierung dessen, dass jemand mir Schaden zugefügt hat, beziehungsweise etwas über mich gesagt hat oder etwas getan hat und ich das mich zum Schuldner hinstellt. Und wenn ich kein Schuldner bin, dann bin ich jetzt verkehrterweise als Schuldner hingestellt worden. Wir müssen uns da nicht immer verteidigen. Aber manchmal zum Wohl des anderen müssen wir das tun. Aber dabei geschieht dieses. Du hast mich beschuldigt. Und was ist das? Er hat mich beschuldigt. Wenn ich das sage, ist das eine Anklage, nicht wahr? Ja, tatsächlich. Aber zwischen Anklage und Verurteilung ist nochmal ein Unterschied. Und Paulus befürchtet, wenn er sich verteidigt, das heißt, sich rechtfertigt, um die Sache klarzulegen, um den Korinthern zu helfen, damit sie klarkommen, dieses dein Bemühen um ihr Vertrauen, wenn er das tut, weiß er schon, wie sie denken. Ja, du klagst uns an, Paulus. Ja, und sie wissen, dass er recht hat. Sie wissen, sie haben ihn beschuldigt. Aber sie haben Angst, dass er als Apostel, er ist ja der Lehrer, ihr Vater, sie verurteilen würde. Und das kommt, schwingt auch manchmal mit, wenn man schuldig ist, ja? Man hat Angst vor der Verurteilung, vor der Strafe. Und Paulus sagt, habt keine Angst. Ihr habt mich beschuldigt, aber ich verurteile euch gar nicht. Ich liebe euch. Und dann vergewisserte sie, ihr habt weiten Raum, ihr habt viel Platz in unserem Herzen. Ich will nicht, dass ihr weggefegt werdet von der Landschaft. Ja? Ich will nicht, dass ihr verschwindet. Ich will nicht eure Strafe. Ich will nicht, dass ihr verschwindet. Ich will, dass ihr da seid. Ich will, dass ihr hier seid, in meinem Herzen. Ich liebe euch. Ich möchte euch bei mir haben. Ich möchte bei euch sein. Er vergewissert sie, damit dieser Gedanke, diese Befürchtung bei ihnen nicht auftritt. Können wir etwas da lernen? Im Umgang miteinander. Aber es braucht Fähigkeit, sich hineinzuversetzen in Denkweise des anderen. Was immer wir sagen, was immer wir meinen, wir sagen müssen, wir wollen es so sagen, dass dem anderen wirklich geholfen wird. Und bevor wir das tun können, sollten wir nichts sagen. Passen wir auf. Das heißt, diese sogenannten Gemeindegespräche oder Gruppengespräche in Familien und so weiter, wo man sich einmal aussprechen muss, das muss jetzt einmal geklärt werden. Die Bibel kennt das nicht. Wir sollten sehr vorsichtig sein. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Sprüche. Durch solche Gespräche kann Sünde und Anklagegeist, Verurteilungsgeist gefördert werden, anstatt dass Boden aufgeräumt wird. Aufgeräumt wird, wenn man nicht anklagt, sondern zuerst vergibt. Bevor ich vergeben kann, habe ich keinen Auftrag, den anderen zurechtzuweisen. Keinen Auftrag. Wenn ich nicht vergeben kann, soll ich warten. Wenn es dann schwieriger wird, das ist die Konsequenz. Ich bin eben schwach, ich kann nicht und ich muss dann noch mehr leiden, bis ich lerne, mich selbst vor dem Herrn zu beugen. Ja? Paulus hat das alles gelernt. Er war ja auch ein stolzer Jude, ein Pharisäer. Und jetzt ist er fähig, sich hinein zu versenken in die Denkweise der Korinther. Und er kann sagen, ganz ehrlich, nüchtern, schaut einmal, ihr Korinther, ihr habt mich tatsächlich beschuldigt. Aber ich kann doch sagen, das wisst ihr doch eigentlich. Ich habe euch nicht ausgebeutet. Ihr haltet mir es vor, dass ich mich nicht von euch bezahlen ließ. Das war ein Grund, weshalb er angeklagt wurde. Schaut einmal, liebe Korinther, ihr wart nicht stark genug, um mir Geld zu geben. Welch ein Vater. Welch ein Vater. Das hätten die nicht vertragen können. Ja. Abraham verzichtet einmal. 1. Mose 14 sagt zum König Sodom, Nichts will ich nehmen, damit du nicht denkst, du hättest mich bereichert. Nein. Er lebt aus der Hand Gottes. Die Korinther hätten das nicht verkraften können, Paulus etwas zu geben. Paulus verzichtet. Nein. Das war schwer. Und er sagt, schaut einmal, ich habe euch nicht übervorteilt. Ich habe niemandem Schaden zugefügt. Ich habe, und jetzt kommt es, ich habe niemanden verführt, irregeführt und so verdorben. Dies ist ein schwerer Punkt. Es gibt viele Reich Gottes Arbeit und beten Sie für uns, die wir exponiert sind, die wir andere führen müssen. Es wird von uns erwartet. Man kann das so schnell tun. Einerseits sind die Kassetten ein Segen, andererseits hat man manchmal Angst. Wenn ich bedenke, was alles auf Kassette ist, was ich gesprochen habe. Meine Frau fing an, vor einigen Jahren zu sammeln, weil sie merkte, jetzt müssen wir die Kassetten verschwinden. Ja? Und wenn wir jetzt nicht sammeln, wir brauchten sie für unsere Arbeit. Ich kann nicht druckreif sprechen. Und so brauchten wir die Kassetten, damit jemand das abtippen konnte und das Ausgedruckte konnte ich dann kontrollieren. Und wenn dann wird einem das mit einmal so vor Augen geführt, was man da alles an Kassetten besprochen hat, ja? In wie vielen Gemeinden und Schulen und so weiter. Und dann bitte ich, Herr, lösche. Manches kann nicht mehr gelöscht werden, aber dann ist es mein Gebet, dass man das gar nicht so hört, ja? Man kann wirklich irreführen, unbewusst, seltener vielleicht bewusst. Aber auch unbewusste Irreführung ist schlimm. Und es gibt Seelen, die werden durch solche Irreführung verdorben. Nicht jeder. Einige können zurechtkommen. Manchmal ist es gar nicht so sehr schlimm, ja? Aber manchmal ist es wirklich schlimm und die sind dann glaubensunfähig geworden. Und die kehren dem Herrn den Rücken und so weiter. Oder müssen in der Klinik landen und so weiter. Das ist schlimm. Wir brauchen Gebet. Paulus bittet um Gebet, damit er das rechte Wort findet, die rechte Botschaft und die rechte Art findet, diese Botschaft zu sagen. Das ist noch eine extra Bitte. Also, wir haben niemanden verführt, verdorben. Wir haben niemanden übervorteilt, nicht um zu verurteilen, sage ich es, denn ich habe zuvor gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid. Da könnte man einen Punkt machen. Ihr seid in unseren Herzen, ihr habt Platz da. Ob wir sterben müssen oder ob wir mit euch leben können. Man sagt von der Schifffahrt über den Atlantik, zuerst hat man Angst, man wird sterben und dann hat man Angst, man wird nicht sterben. Wenn man seekrank wird, ja. Es gibt schwierige Situationen im Leben. Manchmal wünschte man, man könnte sterben, nicht wahr? Manchmal hat man Angst, man würde sterben. Und manchmal hat man Angst, man wird nicht sterben, muss weiter leben, ja? Ich sagte einmal in einer Gemeinde, das war in Albstadt, Gott hat mich offenbar so geführt. Ich sagte, es gibt keinen Menschen auf der Erde, mit dem Gott nicht Gnade gibt zu leben. Auf engstem Raum. Ich sagte das zweimal, aus irgendeinem Grunde. Hinterher kam ein Bruder zu mir. Nein, es war Jahre später, glaube ich, sagte er mir das. Das war eine Führung Gottes für uns. Die Schwiegermutter wohnte bei uns. Und sie war nicht gläubig, war eine schwierige Person. Kränklich und dann zudem noch charakterlich etwas schwierig. Aber durch die Entwicklung, Altersentwicklung, war es dann schlimm geworden. Und wir überlegten, was wir machen sollten, meine Frau und ich. Und dann sagte er, aber dieses Wort war wie vom Herrn. Und dann haben wir es gewagt. Und sie nahmen Gnade. Sie waren ans Haus gebunden, manchmal konnten sie weg. So eine. Die Frau, die alte Frau, hat sich bekehrt, wurde getauft und starb bald darauf. Es war längere Zeit, bis es soweit war, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber sie in einer für Menschen gesehen unmöglichen Situation auszuharren. Gott gibt Gnade. Manchmal müssen wir mitsterben, manchmal müssen wir mitleben, ohne sterben zu dürfen. Ja. Aber der Herr schenkt Gnade zu allen. Paulus sagt, ich bin bereit, mit euch zu sterben oder zu leben. Ich hange an euch. Ihr bedeutet etwas für mich. Ja. Aber jetzt kommt mit Vers 4 eine längere Passage des Zutrauens, des Ausdruckes, des Vertrauens. Groß ist meine Freimütigkeit gegen euch. Er hat großen Mut, sich zu äußern. Manchmal werden wir schüchtern in Situationen und wir haben Angst, den Mund aufzutun. Wir wissen nicht, was dann darauf kommen könnte. Paulus sagt, euch gegenüber habe ich große Freimütigkeit. Ja, das spricht von Vertrauen. Das ist Gnade, wenn es so weit kommt. Groß mein Rühmen euretalben. So weit sogar. Paulus kann anderweitig erzählen von den Korinthern. Du, die Korinther so und so. Ja. Ein Pastor erzählt, das ist schon vor Jahren gewesen, eigentlich war er ein liberaler Theologe, aber die Situation war eigentlich humorvoll. Er war ein junger Pastor gewesen, erzählt er. Und er hatte zwei Frauen in seiner Gemeinde, die kamen miteinander nicht aus. Ja. Und jetzt wollte er ihnen helfen. Und da hatte die eine besucht und ein Gespräch mit ihr geführt und die hat natürlich über die andere Frau gesprochen. Aber da hat er irgendetwas rausgelesen, nur ein Fädchen. Ja. Und das unglücklicherweise allerdings, ich sage, er war ein liberaler Theologe, er scheute sich nicht vor Unwahrhaftigkeit. Also diesen Faden, dieses Fädchen hat er genommen und etwas Positives daraus gemacht. Hat die andere Frau besucht und sagt, wissen Sie was? Die hat dann natürlich auch über diese Frau geschimpft, aber wissen Sie was, sagt er? Die Frau hat gesagt, so und so. Ein Stück Wahrheit war dran. Ja. Was? Das kann ich. Ja, muss ich auch zugeben, so und so, ja. Und dann hat die etwas geäußert, das etwas stärker schon war, ja. Und dann hat er das aufgegriffen und kam dann nach einer Zeit zurück zu der anderen Frau. Und so wuchs das Vertrauen, ja, bis alles bereinigt war, ja. Nun, wenn es wahrhaftig ist, dann geht es noch, ja. Dann kann man diese Methode gebrauchen. Man sollte aber wahrhaftig bleiben. Aber Paulus kann, das ist nicht nur Psychologie. Dies war etwas Psychologie, ja. Aber Paulus kann ehrlich dabei sein. Und er sagt es den Korinthern. Ich habe über euch gerühmt. Ich bin stolz auf euch. Und das sollten wir auch tun können. Und wenn es auch nur ein Faden ist. Aber Gott ist am Werk in einem jeden von uns. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich bin mit Trost erfüllt. Warum? Steht da so, der Satz. Steht auch bei Ihnen so. Woher kam der Trost? Wer hat ihn getröstet? Die Korinther? Wohl weniger. Etwas, aber Gott hat ihn getröstet. Kapitel 1. Über sie, wir müssen bedenken, er spricht hier im zweiten Teil des zweiten Gründerbriefes einen Sektor der Gemeinde an, die etwas schwieriger ist und er bemüht sich um ihre Treue, Vertrauen. Ja. Ich bin mit Trost erfüllt, zum Teil, weil er Gutes bei ihnen sieht, ein Anhaltspunkt, er weiß, Gott ist am Werk dort, aber zum größeren Teil, weil Gott selbst ihn aufrichtet und tröstet, unabhängig von den Korinthern. Das darf er ihnen vergewissern. Das heißt, er ist nicht abhängig von ihnen für Freude. Lebensweisheit. Wie abhängig sind sie für ihre Freude von anderen Menschen? Wie stark können andere Menschen sie unglücklich machen? Sind sie kritisch eingestellt? Gibt es irgendeinen Anlass zum Murren über etwas? Ja. fragen sich einmal, können sie dennoch trotz dessen froh sein? Oder sind sie angewiesen auf die Veränderung der Situation, sei es Krankheit oder die Person und weiter, damit sie wieder froh werden? Die Frage hängt mit der Frage zusammen, bin ich vom anderen abhängig? Meine Frau hat viel nachgedacht über diese Frage und in einer ihrer Schriften für Frauen spricht sie darüber. Wir dürfen nicht abhängig werden von anderen Menschen für unsere Freude. Paulus ist unabhängig. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich bin überreich an Freude. Das hatten wir schon einmal, nicht wahr, in dem Text, in Kapitel 6. Immer froh, trotz der großen Traurigkeit. Tief unten ist eine Ruhe, die unantastbar ist von den Umständen. Das schenke uns der Herr. Diese innere Dauerfreude, diesen Frieden, der unantastbar ist von Umständen. Ich bin überreich an Freude bei aller unserer Bedrängnis, unserer Trübsal, unseren Schwierigkeiten. Denn, und jetzt kommt ein kurzer Bericht, auch als wir nach Makedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe. Das heißt, leiblich gesehen, das Leben im Fleisch war hier unruhig geworden. Ja, hatte keine Ruhe. Sondern in jeder Weise waren wir bedrängt. Äußerlich waren Kämpfe oder Ringen oder Schwierigkeit. Wir hatten es mit Dingen zu tun, mit denen wir uns auseinandersetzen mussten. Die machten uns unruhig. Innerlich waren auch Befürchtungen, das auch fehlt, ich habe es hinzugefügt. Innerlich waren Befürchtungen. Paulus ist sich nicht immer sicher über die Art und Weise, wie etwas ausgehen wird. Ja? Er hat auch Angst um das Wohl der Korinther. Er berichtet davon in Kapitel 2. Er war in Troas und hatte eine große Möglichkeit, Gottes Wort zu verkünden, zu evangelisieren. Eine offene Tür vom Herrn geschenkt. Konnte sie nicht wahrnehmen. Titus war nicht gekommen. Ja, was hat es mit Titus zu tun? Man hatte abgemacht, Titus war nach Korinth gereist, um dieser geistlich leidenden Gemeinde wieder auf die Beine zu helfen. Und man hatte abgemacht, sich in Troas zu treffen. Titus ist nicht da. Moment mal. Ist die Sache so schwierig? Ist Titus aufgehalten worden? Er hat keine Ruhe. Er kann nicht evangelisieren. Jetzt plötzlich ändern sich die Prioritäten. Ja? Kranke Gemeinde hat Priorität über Evangelisationsmöglichkeiten. Stellen wir uns das vor. Und dann geht er weiter. Nach Makedonien, das heißt nördlich. Denn Titus hat offenbar vorgehabt, von Korinth, das ist ja im südlichen Griechenland, in den Norden über Land zu reisen. In den Norden, wahrscheinlich über Thessalonich und dann um die Kurve da nach Philippi und dann wollte er wahrscheinlich übers Meer nach Troas kommen. Umgekehrt der Weg, den Paulus einmal zurückgelegt hatte, als er dort evangelisierte zum ersten Mal. Jetzt wollte man sich in Troas treffen. Aber Titus ist nicht da. Oh weh. Paulus kennt diese Angst, diese Ungewissheit. Wie steht es denn mit meinen Kindern im Glauben in Korinth? Aber auch das beeinflusst nicht die tiefste Ebene der Freude, aber dennoch Befürchtungen. Das ist Realität auch. Und die kennt er. Jedoch, der die Gebeugten tröstet. In Kapitel 1 sagt er immer. Gott tröstet uns immer. Nur kann der Abstand zwischen Eintreten des Leidens, der Schwierigkeit, und Eintreten des Trostes für uns zu lange sein. Ja. Die Nacht dauert uns manchmal zu lange. Wir wissen, der Morgen kommt, aber er scheint 24 Stunden zu dauern, anstatt etwa 8. Ja. Für uns ist eine solche Nacht, eine solche Leidenszeit sehr, sehr lange. Aber Gott tröstet immer, und gerade dieses immer hilft, diese Nacht durchzuhalten, zu vertrauen. Und Paulus kann bezeugen, Gott ist einer, der gebeugte Menschen tröstet, aufrichtet. Das Wort kann auch aufrichten bedeuten. Übrigens das Wort, das mit ermahnen übersetzt wird, ja? Das merken wir, es geht nicht immer mit ermahnen, ja? Er richtet auf, tröstet gebeugte Menschen. Gott, der tröstet uns wie? Dies finde ich herrlich. Bedenken wir, Paulus ist ein gereifter Missionar, ein Apostel Jesu Christi. Und er sagt, Gott tröstete uns durch die Ankunft des Titus, eines jungen Mitarbeiters. Später, gleich wird er sagen, auch durch die Botschaft von Titus. Aber jetzt ist der Trost die Gegenwart von Titus als Person. Titus zu sehen war für Paulus Trost. Das spricht von Liebe. Ja. Im Thessalonicher Brief, im ersten, glaube ich, ist es, schreibt er, wir hatten große Sorge um euer geistliches Wohl. Sie waren ja ganz junge Christen, paar Tage, paar Wochen alt. Und Paulus musste Thessalonich verlassen. Und er schreibt einen Brief. Wir waren so besorgt um unser geistliches Wohl. Es kam schließlich dazu, dass wir einen von uns abgeben mussten. Timotheus, einen der jüngsten Mitarbeiter. Einer der jüngsten Mitarbeiter. Musste ihn abgeben. Das tat Paulus weh. Er liebte diesen jungen Bruder, so verheißungsvoll. Du, Timotheus, ich kann nicht. Geh du einmal. Er liebt seine Mitarbeiter. Lassen wir uns das schenken, dass wir wirklich, dass die, mit denen wir es zu tun haben, uns wirklich wertvoll sind. Dass wir sie zu schätzen wissen. Das braucht, das ist Geschenk. Tröstet uns durch die Ankunft des Titus, nicht allein aber durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, womit er getröstet wurde in Bezug auf euch. Das heißt, die Botschaft, dass es besser ging in Korinth. Diese Botschaft war, das heißt, die Situation in Korinth hatte Titus getröstet, Titus berichtet Paulus davon, das tröstet Paulus ebenfalls. Also die Person von Titus und die Botschaft von Titus trösten Paulus. Er berichtet von eurer Sehnsucht. Jedes Wort ist geladen von Bedeutung. Stellen wir uns einmal vor, die Korinther haben Sehnsucht, geistliche Sehnsucht. Die Luft war getrübt gewesen und Titus berichtet Gutes. Eurem Wehklagen, o Gott, schenke uns Wehklage über Sünde. Gott hatte es Titus geschenkt, die Gemeinde in die Buße zu führen. Und da waren klagende Gebete. O Herr, wie haben wir uns doch versündigt. Adolf Grau berichtet von einem Erlebnis, das er hatte. Da hat er über Musik gesprochen, über gefährliche Musik. Und dann fingen junge Leute an zu beten und zu klagen und ihre Sünde zu bekennen. Das hat ihn so mitgenommen. Diese kindliche Buße, dieses Wehklagen. Ja. Eurem Wehklagen, eurem Eifer für mich. Es war ein Beweis ihrer Liebe zum Herrn. So dass ich mich umso mehr freute, denn wenn ich euch auch durch den Brief, wahrscheinlich den ersten Korintherbrief, betrübte, so reut es mich nicht. Wenn es mich auch reute, er gesteht, er hatte Gewissensbisse. Dieser Brief wird wahrscheinlich zu hart gewesen sein, ja. Und für uns ist er jetzt Gottes Wort, ja. Wie ist doch auch ein Gottesmensch so hin und her geworfen, ja. Es reute mich, dass ich den Brief geschrieben hatte, aber jetzt nicht mehr, ja. Jetzt weiß ich, Gott hat sein Werk getan an euch durch den Brief. Wenn es mich auch reute, denn ich sehe, dass jener Brief, wenn auch nur für eine Zeit, euch betrübte. Jetzt freue ich mich, nicht, dass ihr betrübt wurdet, sondern dass ihr zur Sinnesänderung betrübt wurdet. Das heißt, über die Frucht der Betrübnis. Denn ihr wurdet gottgemäß auf ihn hin betrübt, damit ihr nichts Schaden von uns erlittet. Denn die gottgemäße Betrübnis oder Traurigkeit bewirkt eine nie zu bereuende Sinnesänderung zum Heil. Tun wir Buße, wenn wir gesündigt haben. Wir werden es nie bereuen. Echte Reue braucht nicht bereut zu werden. Über echte Buße braucht man nie Buße zu tun. Ja. Es reut mich nicht, nie zu bereuende Buße oder Sinnesänderung zum Heil. Das heißt zum geistlichen Wohl. Es geht dann wieder bergauf. Aber die Betrübnis der Welt bewirkt den Tod. Das sieht man immer wieder. Die können zu starke Traurigkeit nicht ertragen. Dann nimmt der eine oder andere sich das Leben. Denn siehe, eben dieses, dass ihr gottgemäß betrübt wurdet, wie viel Fleiß bewirkte es bei euch? Sogar Verteidigung, wie Paulus, sogar Unwillen, ja, jetzt, das heißt, jetzt sind sie ganz auf der Seite Gottes, ja, sogar Furcht, sogar Sehnsucht, sogar Eifer, sogar Vergeltung. Ihr habt euch in allem ausgewiesen, gezeigt, dass ihr an der Sache rein seid. Wahrscheinlich um die Sache mit dem Mann von Kapitel 5, 1. Korinther. Wenn ich denn euch auch geschrieben habe, ist es nicht um deswillen, der euch Unrecht tat, noch um deswillen, der Unrecht erlitt, sondern deswegen, dass euer Fleiß für uns euch offenbar werde vor Gott. Ich wollte, dass ihr einmal einsehen solltet, wie es aussehen kann, wenn ihr in Ordnung kommt mit Gott. Deswegen sind wir ermutigt worden, auf eure Ermutigung hin. Aber noch viel mehr haben wir uns über die Freude des Titus gefreut. Das ist kindlich. Paulus hat Freude an Titus, weil er sieht, der Titus, der freut sich so unbändig über die Buße der Korinther, ja. Und Paulus hat Freude an dieser Frucht in Titus Leben, ja. Sehen Sie, dies alles vermittelt uns so plastisch geistliches Denken, geistliches Wirken des Geistes in urchristlicher Gemeinde. Da sehen wir etwas, glaube ich, von unserem Miteinander, wie es sein kann, wie es ist oder wie es sein sollte. Aber noch viel mehr haben wir uns über die Freude des Titus gefreut, weil sein Geist von euch allen erfrischt worden ist, weil ich, wenn ich in etwas ihm gegenüber zu euren Gunsten gerühmt habe, nicht zu Schanden geworden bin, sondern, wie wir euch alles in Wahrheit sagten, so wurde auch unser Rühmen gegen Titus Wahrheit. Was heißt das? Bevor Titus ging, Titus war beauftragt worden, den Korinthern zurechtzuhelfen. Um Titus Mut zu machen, sagt Paulus zu Titus, du, Titus, die Korinther so und so, er rühmt sie. Es ist Sünde da, ja, aber er spricht Gutes von ihnen, um Titus zu ermutigen. Und jetzt ist er fast so auf der Kippe, ja. Habe ich jetzt zu viel gesagt, ja? Wird Titus doch enttäuscht sein über die Korinther, weil ich sie gerühmt habe? Die werden schon auf dich hören, ja. Die lieben schon den Herrn Jesus und die werden schon das nicht ausschlagen, was du sagst. Die werden darauf reagieren, so könnte er etwa gesagt haben, ja. Und er fragt sich, habe ich vielleicht zu viel gesagt? War das vielleicht Unwahrheit? Und jetzt sagt er, nein. Es hat sich als Wahrheit herausgestellt. Ich habe nicht zu viel gesagt. Es ist so, wie es immer gewesen ist. Wenn wir euch etwas gesagt haben, war es Wahrheit. Und wenn ich Titus jetzt etwas gesagt habe, war es Wahrheit. So wurde auch unser Rühmen gegen Titus Wahrheit und sein Inneres ist in noch reichlicherem Maße euch zugetan. Er denkt an euer aller Gehorsam und daran, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern aufnahmt. Die Buße war ja schon zum Teil da, bevor er kam oder als er kam. Ich freue mich, weil ich in allem zuversichtlich über euch bin. Ja. Das war Kapitel 7. Nun, das macht einen Appetit, ja. Zwischendurch schneidet er ein ganz anderes Thema an. Aber dann kommt er wieder zurück zu dem schwierigen Thema. Abwechslung brauchen wir auch. Und auch jetzt brauchen wir Abwechslung. Also wir haben einen reichen Tag gehabt, innerlich und äußerlich. Ich dachte, als Bruder Hafner am Anfang so von dem Genuss sprach und dann zur Mahlzeit kam, dass er jetzt vielleicht von der Neigung zum Schlaf sprechen würde. Denn meine Predigten können mal sehr, oft sehr beruhigend sein. Ja, man darf ruhig schlafen dabei. Aber der Herr hat wieder Gnade geschenkt. Ich habe nichts davon gemerkt heute Nachmittag. Der Herr hat Gnade geschenkt, sodass wir Gottes Wort wieder aufnehmen konnten. Jetzt wollen wir es weitersagen. Vielleicht schenkt der Herr hier und da eine offene Tür, etwas von dem, was wir mitbekommen haben, weiterzusagen.